Leid kennt keine Grenzen. Es trifft jung und alt, arm und reich, dumm und klug, mächtig und ohnmächtig. Und jeder versucht, sich irgendwie zu wehren. Jeder auf seine Art. Haben Sie es noch im Ohr? Susanne versuchte, ihrer Mutter die Zeit zu vertreiben mit einer Geschichte von Saint-Exupéry. Aber eigentlich will sie ja nicht die Zeit vertreiben. Eigentlich will sie ja die verrinnende Zeit irgendwie festhalten. Der Pfarrer ist für Trost zuständig. Die frommen Phrasen sind unerträglich. Das Beten wird zur Gotteslästerung. Und am Ende werden alle Menschen zu guten Menschen umgelogen. Sie hatte immer ein Lächeln und für jeden ein gutes Wort. Sind Sie sicher, dass Sie meine Mutter meinen? Bitte. Die schöne Gina mit dem Mann im Halteverbot, die Schläuche und Nadeln und Krankheit überhaupt nicht mag, seit Oma im Krankenhaus gestorben ist, als ob Sterben etwas Unanständiges wäre und es eigentlich gar nicht geben dürfte. Jeder wehrt sich auf seine Art und verdrängt und es sind Ohnmacht und verzweifelte Abwehrreaktionen allzu verständlich. Man muss sich schützen. Man muss hart werden. Man kann doch nicht alles an sich heranlassen. Stellen Sie sich vor, jede Krankenschwester, jeder Arzt müsste jeden Tod jedes Patienten auf seiner Station als den Tod der eigenen Mutter, eines lieben Menschen mitsterben, das würde doch jeden Menschen zerreißen. Können wir nicht eigentlich nur dadurch überleben, dass wir Distanz schaffen, dass wir hart werden? Bei allem Verständnis für gewisse Schutzreaktionen, die wir als Menschen brauchen, die verletzbar sind, es macht keinen Sinn, dass wir in unseren westeuropäischen Gesellschaften nun inzwischen jedes Tabu gebrochen haben. Aber Sterben ist zum Tabu geworden. Total verdrängt. Das Leben muss immer jung sein, immer schön, immer dynamisch, immer erfolgreich. Alt zu sein scheint ein Schimpfwort zu sein. Es gibt gar keine Alten, es gibt nur Ältere. Muss man abstumpfen, um zu überleben? Was soll man anders tun? Was soll man anders tun? Gibt es eine Lösung? Kann man abhelfen? Vor einigen Monaten ging ich hier in Bremen ins Musicaltheater. Hier in Bremen läuft im Augenblick das Musical Jekyll and Hyde. Nach einer alten Novelle von Stevenson, der seltsame Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Der junge Arzt Dr. Henry Jekyll schwört am Bett seines todkranken Vaters, die Geschichte spielt 1885 in London, er schwört am Sterbebett seines Vaters, eine Medizin zu finden, die aus dem Wahnsinn befreit. Er hat eine These: Das Gute und das Böse im Menschen müsste getrennt werden und dadurch würde die Menschheit vom Bösen, vom Übel erlöst. Und er erfindet ein Elixier, JH7, und er möchte jetzt am Menschen Experimente machen, ob das geht, ob man Menschen vom Übel, vom Leid befreien kann. Das Hospital lehnt Menschenversuche ab und so entscheidet sich Dr. Jekyll, das Mittel an sich selbst zu erproben. Die Erlösung durch die Chemie, das war 1885 und im Musical macht sich das gut. Im Jahre 2000 heißt das Erlösung, ewiges Leben schaffen, Befreiung von angeborenen Krankheiten und allem Leid durch Gentechnik. Die Mittel haben sich leicht geändert, die Träume und die Sehnsüchte von der Abschaffung des Leides dass sie machbar sind und in der Reichweite sind, sind immer noch da. Jekyll macht diesen Versuch und er erlebt, dass er sich spaltet in zwei Persönlichkeiten. Von ihm spaltet sich ab sein unberechenbarer Gegenspieler Edward Hyde. Der folgt nur seiner zerstörerischen Lust. Und plötzlich sind dunkle Mächte freigesetzt. Das Experiment gerät außer Kontrolle. Hyde mordet. Ganz London ist in Angst und Schrecken. Das Musical-Theater hat uns ein paar Bilder zur Verfügung gestellt. Einen kleinen Einblick da rein. Jekyll verliebt sich dann in die Hure Lucy. Und Hyde, sein böses Gegenstück, bringt sie um, nachdem Jekyll vorher sie vor der Todesgefahr gewarnt hat. Beste Absicht wird zu mörderischer Zerstörung. Jekyll sucht ein Gegenmittel, dass er das wieder unter die Kontrolle kriegt, irgendwie wieder zurückbringen. Aber es gibt keine Lösung. Hyde, der Schreckliche, der Mörder, bricht immer wieder in Jekyll durch. Zum letzten Mal bei der Hochzeit mit seiner Braut Lisa. Dann erschießt ihn ein Freund. Nur das ist die Lösung. Was Erlösung werden sollte, Erlösung vom Leid, endet in totaler Zerstörung. Dieses Musical drückt das Ringen des modernen Menschen mit dem Leid aus. Der Mensch will sich nicht von irgendeinem Gott trösten lassen. Vertreter der Religion in diesem Musical kommen wie verlogene Fratzen vor, so wie in unserer Theaterszene vorhin. Aber in der Schlüsselszene schreit der Mensch, der Gott spielen wollte, der das Leid abschaffen wollte und der glaubte, er hätte die Methode geschafft. Der Mensch schreit, Gott, erlöse uns! Ich sage Ihnen, ich bin mit einer Gänsehaut aus diesem Musical gegangen. Unerhört, großartig gespielt. Viele, viele schicke Menschen. Wir hatten das miteinander erlebt und einen Augenblick dachte ich, in was für einen Abgrund haben wir geschaut. Welche quälenden Fragen, die alle bis heute nicht gelöst sind. Und dann merkte ich den Schutzmechanismus. Wir hatten das alles als Kunst genossen. Es war ein wunderbarer Abend im Sommer. Großartige Künstler. In einem herrlichen Bremer Musicaltheater. Ich guckte die Menschen an im Foyer und dachte, jetzt möchte ich mit euch sprechen. Was ist mit unserer Zerrissenheit? Was ist mit dem Bösen und Guten in uns? Wie kriegen wir das? Geht es? Gibt es eine Möglichkeit, vom Leid befreit zu werden? Und was ist mit dem Schrei? Dem Schrei nach Erlösung? Hört Gott unseren Schrei? Tausend Fragen und stammelnde Antwortversuche. Dann geht man auf die Straße und trinkt einen guten Wein und hat den Eindruck, es hilft nur abstumpfen und vergessen. Und da sind wir und wagen in dieser Welt zu sagen, Gott ist da. Wagen, das zu sagen. Darf man das? Die Bibel berichtet von einem Mann namens Hiob. Reich und glücklich, eine Familie, und dann trifft ihn das Leid auf eine schreckliche Weise. Er verliert seinen Besitz, seine Kinder, seine Gesundheit. Und da er noch festhält an Gott, wird er von einer scharfen, mörderischen Waffe getroffen, vom Spott seiner eigenen Frau, die sagt, hältst du noch immer fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb! Und dann kommen die Freunde Hiobs. Sie sehen sein unendliches Leid.
Und das Beste, was diese Freunde tun, so berichtet die Bibel, sie setzen sich 7 Tage hin und schweigen. Sie wissen nichts zu sagen. 7 Tage einfach bei dem unaussprechlichen Leid zu sitzen und zu schweigen. Und dann brechen sie das Schweigen und fangen an zu reden. Alles, was man so reden kann, alles, was vernünftig, alles, was tröstlich sein mag, alles, was Sinn macht, sagen sie, 33 Kapitel erzählt die Bibel, was diese Freunde sagen und wie Hiob dann antwortet. 33 lange Kapitel. Lesen Sie einmal das Buch Hiob. Und zum Schluss des Buches Hiob streicht Gott alles durch, was sie gesagt haben. Er streicht einfach alles durch. Ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob, spricht Gott. Tröster, die ohnmächtig sind, den Menschen in der Not wirklich zu erreichen. Gibt es das überhaupt? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit zu trösten, in der Not Menschen zu erreichen? Dann redet Gott selbst, so wird im Hiob-Buch berichtet. Aber es ist interessant, keine Erklärungen. Gott erklärt nicht, warum das alles irgendwie Sinn macht und vielleicht dann doch nicht so schlimm ist, zumindest erträglich ist, sondern er stellt einfach Fragen. Er stellt einfach Fragen. Ich will dich fragen. Lehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Und dann geht es weiter. Lauter Fragen, die Gott stellt. Und dann antwortet Hiob. Siehe, ich bin zu gering. Was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Und dann heißt es im Schluss des Hiobsbuches, Hiob sagt, ich hatte von dir, Gott, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und kehre um. Tue Buße in Staub und Asche. Gewissheit über Gott gibt es nur durch Begegnung mit Gott. Gott besteht nicht aus menschlichen Argumenten. Und Argumente trösten auch nicht im Leid. Denn unser Leid, weder das persönliche Leid im einzelnen Leben, noch das Leid im Großen des Elends dieser Welt, das Leid ist kein Gedankenproblem. Es ist keine Mathematikaufgabe, die darauf wartet, von klugen Köpfen gelöst zu werden durch eine passable Erklärung. Sondern Leid ist eine tiefe Verletzung. Es reißt einem die Füße weg. Und so gehört beides zusammen. Gott ist kein Gedankengebilde, das man durch Argumente und Erklärungen zusammenbauen kann, wie ein Gebilde aus Legosteinen. Und zum Schluss hat man das Bild vor sich, das einem passt. Noch ist das Leid ein Gedanke. Und deshalb gibt es nur einen Halt in all dem Leid, wenn wir trotzdem und in alledem der Wirklichkeit des Schöpfers und des ewigen Gottes begegnen. Ich rede heute Abend nicht zu Ihnen, um Ihnen in einer Abfolge von halbwegs logischen Gedanken, einige Argumente für Gott zu liefern. Wenn ich das versuchen würde, würde ich mir als Gotteslästerer vorkommen. Gott ist kein theologisches Gebilde, das die einen bejahen und die anderen verneinen. Wir können ihn nur erkennen, wenn er uns anrührt, wenn er uns begegnet, wenn er zu uns spricht. Hiob sagt, ich hatte nur von dir vom Hörensagen vernommen. Zweite Handinformation. Ja, gibt es was anderes? Alles, was ich Ihnen hier sage, ist doch menschliche Worte. Ich rede über Gott und es ist für Sie doch völlig zweite Hand. Gibt es überhaupt etwas anderes, als dass man Gott vom Hörensagen kennt, also vom Reden, das andere über ihn führen? Und wo man dann nicht weiß, ist das wirklich wahr oder ist das ein schlechtes oder gutes Gerücht? Nun, darf ich Sie fragen, wollen Sie eigentlich mehr als Informationen aus zweiter Hand? Das ist eine Gewissensfrage. Die müssten Sie selber beantworten. Sehen Sie, ich weiß jetzt nicht, wie das in den anderen Ländern ist, die uns zugeschaltet sind. Da werden die Zahlen vielleicht ein bisschen anders sein. Hier bei uns in Deutschland wurden, wie alle Jahre, so auch im letzten Jahr, Umfragen gemacht, wie es die Leute denn mit Gott halten. In einer großen Wochenzeitschrift wurden die publiziert und die Zahlen sind so. 65% der Deutschen glauben irgendwie an Gott. Die Vorstellungen sind sehr unterschiedlich. Ein höheres Wesen oder ein Gefühl in mir oder was auch immer. Die Frage ist aber, wer ist Gott, dass ich irgendwie an Gott glaube? Das ist es ja noch nicht. Wer ist er? Ist er der Schöpfer und Erhalter der Welt? Ist er eine namenlose kosmische Kraft? Ist er gar nur eine Einbildung von Menschen? Gibt es ein Verhältnis, das der Mensch zu ihm haben kann, in der Art eines personhaften Verhältnisses? Kann ich zu Gott sprechen? Wir haben in dieser Veranstaltung gebetet. Ist da jemand, der hört? Oder ist das nur ein Selbstgespräch? Und wenn Gott Gott ist, wenn er existiert, was will er von mir? Was bedeutet es, dass er da ist für meine Existenz? Zurück zu den Zahlen. Nur 12% der Menschen in Deutschland glauben an einen Gott, so wie ihn die Bibel bezeugt. 65% glauben irgendwie an einen Gott in ganz unterschiedlichen Vorstellungen, ganz unterschiedlicher weltanschaulicher, religiöser Prägung. Und in unserem Land ist es üblich gewesen, dass jeder sich so sein eigenes Bild macht mit Versatzstücken, die er wer weiß woher nimmt. Das Recht hat jeder, ich habe meine Vorstellung davon. Interessant fand ich in den Umfragen, dass 51% der Deutschen glauben, dass sie einen persönlichen Schutzengel haben. Es glauben nur 12% an einen Gott, wie die Bibel ihn bezeugt. Aber 51% glauben, dass sie so etwas wie einen persönlichen Schutzengel haben. Ich habe lange darüber nachdenken müssen, was das eigentlich aussagt. Und finde, es sagt sehr viel über uns aus. Wir haben ein großes Schutzbedürfnis in einer Welt der Verunsicherung, der Bedrohungen. Und wir haben sehr wohl ein Gefühl dafür, dass wir die Dinge nicht im Griff und unter Kontrolle haben. Wir möchten aber niemand uns ins Leben reinreden lassen. Wir möchten die Politik selber machen. Wir möchten den Kurs unseres Lebens selber machen. Letzten Endes sind wir die letzte Instanz unseres Lebens. Ich will mein eigener Herr sein. Und dann ist die Schutzengel, das sind sowas wie die Bodyguards. Personenschutz. Die gehen immer mit und passen immer auf. Aber sie sagen einem nicht, wo man hingehen muss. Das darf man selber bestimmen. Und so mögen wir Gott nicht. Wir mögen keinen Gott, der uns sagt, wo wir hingehen sollen. Wir wollen sagen, wo unser Leben hingeht. Wir wissen es besser. Aber wir haben einen gewissen Bedarf an höheren Mächten, die uns beschützen. Und deshalb hat jeder viele Kunden, der in irgendeiner Weise, sei es Astrologie oder was auch immer, irgendeiner Weise Menschen von heute Schutz anbietet in der Angst und Verunsicherung des Lebens. Deshalb ist meine Frage, wollen Sie Informationen aus erster Hand? Gut, das ist auch die Frage, gibt es die? Oder können wir nur zweite Hand Informationen nur vom Hörensagen von Gott wissen? Nur gerüchteweise Vorstellungen austauschen? Oder gibt es eine Gewissheit? Darüber müssen wir sprechen, aber Sie müssten sich die Frage innerlich beantworten, will ich eigentlich erster Hand Information? Oder habe ich ein persönliches Interesse daran, dass ich alles im Unklaren lasse, weil ich selber der Chef bleiben will? Letzten Endes bin ich Gott. Ich will seine Stelle. Ich hoffe, dass es Schutzmächte gibt, die da, wo ich nicht stark genug bin, mir dann Hilfestellung geben. Aber Will ich wissen, ob Gott ist? Würde es mich stören, wenn er lebt? Und zwar nicht nur so lange lebt, wie ich an ihn glaube. Ich finde, ein Gott, der nur dann lebt, wenn ich an ihn glaube, auf den kann ich glatt verzichten. Der existiert doch gar nicht, das ist doch nur mein Gedankengebilde. Kann man rausfinden, ob es stimmt? Das haben wir unter die Einladung gesetzt. Gott ist da, rausfinden, ob es stimmt. Die Bibel sagt uns, Gott ist zu erkennen. Er hat sich selbst auf menschlichem Niveau zu erkennen gegeben. Was soll es auch anders? Ich kann doch nicht anders als menschlich denken. Ich kann nur menschliche Worte verstehen. Ich kann nur menschliche Gedanken denken. Ich kann nicht raus aus meinem Menschsein. Die Bibel sagt, dass Gott in Jesus von Nazareth uns begegnet und sich uns bekannt macht. So dass jeder Mensch auf dieser Welt gewiss sein kann, dass Gott ist und wer er ist. Da sagen Sie, das ist eine steile Behauptung. Erwartet ihr jetzt einfach, dass man das so schluckt? Gegen jeden Verstand? Kann man rausfinden, ob es stimmt? Lassen Sie mich Ihnen versuchen, an einem Beispiel, das ich aus der Bibel schöpfe, einer Geschichte zu erklären, wie es sein kann, dass Sie es rausfinden, ob es stimmt. In diesen Tagen sind die Zeitungen voll und werden Sie das sicherlich im Fernsehen sehen können, eine Stelle, von der ich Ihnen berichten will, jetzt. Dort am Ostufer des Jordan, kurz bevor er ins Tote Meer fließt. Der Papst ist ja gerade in Israel und Jordanien und Israel unterwegs und wird morgen den historischen Platz besuchen, an der Taufstelle dort. Da werden Sie das alles im Fernsehen wahrscheinlich sehen können. Dort an dieser Taufstelle war ein Prophet mit Namen Johannes. Und der rief das, in der Wüste, die Leute kamen dahin. Ging nicht in eine Stadthalle, sondern ging in eine Wüste. Es war nicht ganz so komfortabel. Ich wundere mich, dass die Leute dahin kamen. Aber irgendwie war die Sehnsucht nach Wahrheit immer so stark, dass Menschen kommen und fragen. Und er sagte, kehrt um. Natürlich, Gott ist da. Ja, das ist eine Selbstverständlichkeit. Wenn Sie nicht an ihn glauben, ist er trotzdem da. Wenn Sie ohne ihn leben, ist er trotzdem da. Dann ist er unser Problem. Johannes sagte, kehrt um, richtet euer Leben darauf aus, dass Gott der lebendige Gott ist und nicht euer Hirngespinst. Kehrt um. Und das macht er sehr drastisch. Ja, wir Menschen brauchen immer irgendwie Äußerungen, um das, was innerlich in unseren Gedanken passiert, wirklich in unser Leben hineinzukriegen. Und beim Johannes war es damals so, der lud die Menschen ein, sich im Jordan untertauchen zu lassen. Der ganze Mensch wurde untergetaucht. Das war eine symbolische Handlung, dass das bisherige Leben ersäuft wird und dass ein neuer, erneuerter, gereinigter Mensch, der sagt, ich möchte von jetzt an mein Leben auf Gott hin leben, von ihm her leben. Ich möchte ganz mit ihm leben. Das war das Symbol, das war das Zeichen dazu. Und als er dabei war, sieht er plötzlich einen 30-jährigen Mann vorbeigehen. Und Gott macht ihm innerlich klar, der ist die Schlüsselfigur. Und dann ruft er laut und die Leute, die rumstehen, hören zu. Siehe, Augen auf, seht hin. Das ist Gottes Lamm, das die Sünden der Welt wegträgt. Die Leute drehen sich um zu diesem Mann, 30 Jahre. Kann man von einem Menschen so etwas sagen? Woher weißt du das, Johannes? Auf die Frage hätte er geantwortet. Ja, ich habe es gesehen. Er ist zu mir in den Jordan gestiegen. Und dann habe ich gewusst, Gott hat es mir gezeigt. Der ist der Einzige, der das eigentlich nicht braucht. Der es nicht nötig hat, dessen Leben es nicht nötig hat, ertränkt zu werden, weil es falsch ist, das alte Leben, und gereinigt zu werden. Er ist der eine, der ganz auf der Seite Gottes steht, der Gerechte, der Sohn, der so dicht bei ihm ist.
Und er, der es nicht nötig hat, er kommt freiwillig und geht an diese Stelle und lässt sich untertauchen, weil er sich alles angezogen hat, was unser Leben kaputt macht. Alle Schuld auf sich genommen hat. Unser ganzes Menschsein, das zu solchen großen Dingen fähig ist, aber zu solchen unsäglichen Brutalitäten in der Lage ist, die unsere Welt heute zerreißen. Er zieht sie sich alle an. Gott wird Mensch und geht an unsere Stelle. Nicht erst am Kreuz, da wird's vollendet. Von Anfang an ist es ein Leben der Stellvertretung. Er zieht sich unser Leben an. Lass es zu, sagt er dem Johannes, dass ich getauft werde. Und dann sieht Johannes, wie sich die Wirklichkeit Gottes öffnet und Gottes Geist in Gestalt einer Taube herabkommt. Und dann erkennt er, der ist die Schlüsselfigur. Siehe, das ist Gottes Lamm, das Opferlamm, dem Gott alle Schuld aufgeladen hat, das stellvertretend unseren Tod stirbt. Und indem er unsere Sünde trägt, unseren Hass trägt, unsere Rücksichtslosigkeit, unsere Kälte, unsere Lüge trägt, unsere Selbstgerechtigkeit, unsere Besserwisserei, unsere Gottvergessenheit, unsere gotteslästerliche Art und Weise, uns selbst aufzuspielen wie Gott und Gott zu verachten, seine Gebote mit Füßen zu treten und auf seine Liebe zu spucken. Er zieht sich das an und lebt es bis zum bitteren Ende. Sie ihn annageln ans Kreuz und er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und stöhnt, es ist vollbracht. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr. Dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die dem sich anvertrauen, nicht vor die Hunde gehen, sondern ewiges Leben haben. Leben, das hält. Leben, das schöpferisch ist. Leben voller heilender Kraft, weil Gott darin ist. Einige Schüler vom Johannes stehen dabei und hören das und sehen Jesus. Und dann ist plötzlich in ihnen die Frage, die vielleicht in manchen von ihnen sein mag, ob das denn stimmt. Es hört sich so groß an. Ob das wirklich für mich dann gilt. Wer ist dieser Jesus? Und dann gehen sie hinter ihm her. Und Jesus sieht, wie sie ihm folgen. Und dann dreht er sich um. Und das können Sie im Johannesevangelium Kapitel 1 nachlesen. Er dreht sich um und fragt sie, was sucht ihr? Und dann kommt eine interessante Gegenfrage. Sie sagen, Meister, Rabbi, Lehrer, so wie man respektvoll einen jüdischen Rabbi anredet, Lehrer, wo bist du zu Hause? Und in dieser Frage steckt alle Sehnsucht des Lebens, denn das ist das Schrecklichste am Leid, das Leid so unendlich einsam macht. Dass man irgendwie das Gefühl hat, ich habe kein Zuhause mehr. Es ist keine Geborgenheit mehr da. Denken Sie an die Szene. Es ist doch gar kein böser Wille. Es ist doch diese Hilflosigkeit und Armut und Ohnmacht, dass Menschen weggehen. Wenn man Sehnsucht hat danach, dass einem jemand in die Arme schließt und einfach bei ihm ist und wenn es schweigend ist. Aber sie laufen weg. Sie rufen nicht mehr an. Weil sie spüren, dass es jetzt sinnlos ist und keinen Sinn macht, über das Wetter oder die Bundesliga zu reden. Aber was soll man reden im Angesicht des Krebses und des sterbenden Kindes? Und dann wird man einsam. Kein Zuhause mehr. Das ist die tiefe Not dieser Welt. Dass wir alle eine Sehnsucht haben, Alte und Junge, Kranke und noch Gesunde. Eine Sehnsucht haben, geborgen zu sein, ein Zuhause zu haben. Meister, wo bist du zu Hause? Ich habe in meinem Dienst im CVJM international oft gesehen, wie in den großen Städten Asiens und Lateinamerikas Straßenkinder zu Tausenden leben. Ich hätte nie gedacht, dass das ein so brennendes, notvolles Problem auch in Deutschland und Europa würde. Kleine Kinder, 6, 8 Jahre, 12 Jahre, leben auf den Straßen, wühlen im Müll, leben vom Diebstahl. Kein Zuhause. Werden gefürchtet und getreten wie die Ratten. Manchmal kommt es mir so vor, als ob die Straßenkinder dieser Welt der Typ für die Zeitgenossen heute sind. Auch für die, die noch ein Zuhause haben. Auch für die, die sich noch nicht aus dem Müll ernähren müssen. Die nicht nur vom Diebstahl leben, die nicht getreten werden. Die nicht brutal geschunden werden. Auch die, die in Ordnung leben. Viele sind seelisch heimatlos geworden. Das sind junge Leute. Da denke ich an junge Leute, die anderen mit ihrer Aufsässigkeit das Leben zur Hölle machen. Aber sie sind ihre ganze Existenz, ihre ganzen Art und Weise, andere zu verletzen und quer zu liegen, ein einziger Schrei nach dem Zuhause. Ich möchte dazugehören. Irgendwo muss man doch wissen, dass ich dazugehöre. Da gibt es alte Menschen, die so schmerzlich spüren, dass sie den anderen zur Last geworden sind. Und die anderen lassen sie spüren, dass sie zur Last geworden sind. Und dann ist man einsam. Kein Zuhause mehr. Eine Seele, die kein Zuhause mehr hat. Auch wo man noch eine Wohnung hat. Das ist die Schicksalsfrage unserer Zeit. Wo ist mein Zuhause? Wo habe ich Zugehörigkeit und Geborgenheit inmitten der Zerrissenheiten dieser Welt? Das ist die Schicksalsfrage, mit der diese beiden jungen Männer zu Jesus kommen. Meister, wo bist du zu Hause? Bist du jemand, der weiß, wo es ein Zuhause gibt? Lohnt es sich, dass wir uns bei dir dranhängen, um mit dir nach Hause zu kommen? Wirst du uns einen Weg führen, der unser Zuhause wird, dass mein Leben geborgen ist in dir? Was sagt Jesus? Er dreht sich um und sagt zu ihnen, kommt und seht. Kommt und seht. Und dann heißt es in der Bibel, sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihnen, bei ihm. Es war aber 4 Uhr nachmittags, die 10. Stunde, 16 Uhr, nach der damaligen Zeitrechnung. Ich musste fast schmunzeln, was soll die Zeitangabe in dieser ergreifenden Geschichte. Ja, das ist so. Das sind die tiefsten Stunden unseres Lebens, wo ein Mensch auf seine Sehnsuchtsfrage, wo ist das Zuhause, eine Antwort findet. Das haben sie nicht vergessen. Es war 4 Uhr nachmittags. Das schreibt Johannes Jahre später auf. Er hat es nicht vergessen. Große Stunde für diese jungen Männer. Können Sie verstehen, dass ich mich danach sehne, dass so etwas heute Abend passiert? Dass es Stunden gibt im Leben, wo Leute in der Halle sind heute oder an den Übertragungsorten, wo auch immer sie uns zuhören. Und heute Abend geht ihnen auf, dieser Jesus ist der, zu dem ich Kontakt brauche. Er gibt meinem Leben die Geborgenheit, das Zuhause, dass ich gehalten bin, dass ich weiß, ich bin wer, ich bin geliebt, ich bin wichtig. Ich möchte am Schluss dieses Abends eine ganz praktische Gelegenheit geben. Ja, wir haben uns entschieden, das auch so zu tun, dass es ein äußeres Zeichen gibt, auch äußere Schritte, damit was innerlich in unseren Herzen uns bewegt, wirklich ins Leben hineinkommt. Sie wissen, man hat so viele gute Vorsätze, man hat manche bewegenden Gefühle und manche tiefen und richtigen Gedanken. Aber dann geht man einfach die Wege, die bleiben verschlossen wie in einem Kellerraum in unserem Inneren. Sie kommen nie in unseren Körper, sie kommen nicht in unsere Hände, in unsere Füße. Sie bewegen unser Leben nicht, sie äußern sich nicht und sie haben deshalb keinerlei gestaltende, verändernde Wirkung auf unser Leben. Und deshalb werde ich am Schluss dieses Abends die unter Ihnen einladen, die sich so haben anrühren lassen von Gottes Liebe und seinem Ruf, von ihren Plätzen aufzustehen, wenn sie wollen, hier nach vorne zu kommen und mit mir gemeinsam ein Gebet zu sprechen, in dem wir Gott antworten. Es gibt solche Stunden im Leben, die sind so wichtig. Nicht, dass damit alles plötzlich anders wäre. An die 4 Uhr nachmittags, an jenem Tage, wurden nicht alle Lebensprobleme dieser beiden jungen Männer gelöst. Da wurde nicht das ganze Leben gelebt. Das fing erst an. Aber sie haben nie vergessen, dass das ein ganz wichtiger Kontakt war. Ein ganz wichtiger Schritt, hinter den sie nie mehr wieder zurück wollten. Und jetzt waren sie lange unterwegs und dann sagten sie noch damals, ja. Wir waren so unsicher, als Johannes sagte, er ist Gottes Lamm, der alles trägt, was uns erdrückt, der es raustrimmt, er es trägt und wegträgt, damit wir frei atmen können. Und weißt du noch, werden sie gesagt haben, Jahre später, wie wir damals unsicher waren und dann uns drangehängt haben und wie wir ihn gefragt haben, wo bist du zu Hause? Und wie er gesagt hat, komm und sieh. Er hat nicht argumentiert. Er hat nicht gestritten. Er wollte nicht recht behalten. Er hat einfach gesagt, kommt und seht. Die einzige Möglichkeit, die Wirklichkeit Gottes zu erfahren, ist, Kontakt zu machen und zu leben mit ihm. Das Wort von Jesus zu nehmen, zu hören und aufs eigene Leben anzuwenden. Anzuwenden im Alltag und dann zu erfahren, was für eine Wirklichkeit, was für eine Kraft, was für eine Liebe da drin steckt. Wir erfahren die Wirklichkeit nur, indem wir uns ihm, diesem Wort, diesem Jesus anvertrauen. Das ist, was sie taten. Jesus sagt, kommt und seht. Und dann war es jetzt ihre Sache. Sie hätten gesagt, wir haben keine Zeit, wir haben gerade wichtige berufliche Dinge und eigentlich sind wir ja auch bei Johannes engagiert als Studenten und wir sind ja gar nicht auf dich, Jesus, gebucht. Und es gab 1000 gute, schlechte Gründe, wo sie sagen hätte, es passt jetzt gerade nicht. Die gibt es immer. Und sie gingen mit und blieben und dieser Tag war der Anfang eines Lebenswegs. Übrigens war es wie eine Kettenreaktion, wie ich sie mir in diesen Tagen wünsche bei ProChristern in vielen Orten, dass Menschen, die selber den Kontakt mit Jesus machen, die es selber begreifen, dann anderen weitersagen und sie auf den Geschmack bringen. Da ist zum Beispiel der Philippus, der trifft einen Freund, Nathanael, das war ein ausgesprochener Skeptiker und sagte, wir haben Jesus gefunden, die Schlüsselfigur, komm! Und er sagt, Jesus, Jesus von Nazareth, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Der hatte gute Gründe, der ließ sich überhaupt nicht aufregen, komm, komm! Und dann sagt auch Philippus ganz einfach, komm und sieh. Er streitet nicht. Komm und sieh. Und dann muss der Skeptiker einen Augenblick überlegen, ob er im Banne seines Vorurteils weiterbleiben soll oder ob er es riskieren soll, die Begegnung und unter Umständen etwas Neues zu erfahren. Und er riskiert es und er begegnet Jesus und er redet ihn an und lässt ihn spüren, dass er die ganze Wahrheit seines Lebens kennt. Ich habe dich gesehen, als du unter dem Feigenbaum warst. Wir wussten bis heute nicht, was da unter dem Feigenbaum war. Jesus sagt es einfach. Und es trifft den Nathanael so in seinem Herzen, dass er weiß, ich stehe im Licht Gottes, er ist Gott, der mich anredet. Und dann sagt der Herr, du bist die Schlüsselfigur, dir will ich folgen. Eine Kettenreaktion. Nun sind die Erfahrungen, die Menschen machen auf ihrer Suche nach Gott, sehr unterschiedlich, so verschieden wie die Menschen sind. Aber es gibt einige Grundelemente, die wiederholen sich, die kommen eigentlich immer vor. Das erste ist, ich brauche eine klare Information und Einladung. Das ist das eine. Das tun wir in dieser Woche auch. Ich möchte Ihnen vom Originaltext Bibel her Informationen über das Angebot Gottes in der Person des Jesus Christus machen. Und da ist eine Einladung drin, das zu prüfen. Und das ist jetzt der zweite Schritt. Dazu lade ich Sie ein. Das ist aber Ihre Sache, dass Sie das nicht einfach schlucken, sondern dass Sie das prüfen. Und nicht nur dadurch, dass Sie das durchdenken, das werden Sie sicher tun, sondern dass Sie es nehmen und anwenden. Prüfen heißt, die Wahrheit rausfinden. Man muss etwas nehmen und in der Praxis anwenden. Dann kriegt man die Wirklichkeit raus.
Und dann kommt der dritte Schritt, dass ich in dieser Anwendung, das ist, was die Bibel Glauben nennt, Vertrauen, dass ich das Wort höre, dass ich es anwende in der Praxis, sein Gebot, seine Wegweisung, dass ich das in Anspruch nehme und dass ich so erfahre, was er tut und daraus eine Erkenntnis, eine Gewissheit wächst, wer Jesus ist und dass Gott uns in ihm begegnet. Diese drei Schritte sind für uns wichtig. Informieren Sie sich, prüfen Sie es und wenden Sie es an. Wagen Sie Vertrauen und erfahren und erkennen Sie, wer Jesus ist. Dann wird aus einem Erstkontakt ein Lebensweg. Das fängt einmal an. Dann macht man diese Schlüsselerfahrung, dass in Jesus Gott uns begegnet und dass wir eine personhafte Beziehung haben. Wir dürfen zu ihm sprechen, so wie er zu uns gesprochen hat durch sein Wort in der Bibel. Er kann Menschenwort gebrauchen, er kann Gedanken gebrauchen, um uns innerlich anzurühren, wie mancher das heute Abend vielleicht erlebt. Und wenn ich mich dem öffne und Antwort gebe und darauf eingehe und das anwende, mache ich eine Erfahrung und gewinne eine Erkenntnis. Und dann wird ein Lebensweg daraus. Und das Ergebnis ist ein doppeltes. Einmal, Sie dürfen erleben, wie Sie mitten all dem Leid und dem Druck dieser Welt selber einen festen Halt bekommen. Und das tut gut. Aber das Zweite ist dann genauso wichtig. Wenn Sie selber diese Geborgenheit erfahren, dieses Zuhause bei Gott, durch Jesus, dann können Sie anderen Halt geben. Sie müssen nicht mehr weglaufen. Und wenn es nur so ist wie bei den Freunden Hiobs in den ersten 7 Tagen, schweigend dabei sein, die Hand halten, wo kein Wort mehr hilft, einen Leidenden umarmen. Worte des Trostes und der Ermutigung stammeln. Und wenn sie einem noch so unangemessen vorkommen. Herr, und das Größte, finde ich, ist, wenn es gelingt, wenn es eine Möglichkeit gibt, wenn es einen Augenblick gibt, in dem ich weiter sagen kann, dass Jesus die Quelle ist, dass durch ihn jeder Mensch die Verbindung zu Gott bekommen kann, das hineinsagen kann. Dann dürfen wir erleben, miteinander erleben, dass diese Bindung stärker ist als der Tod. Weil Jesus auferstanden ist. Er ist nicht nur am Kreuz für uns gestorben, sondern der Beweis, die Bestätigung hat Gott gegeben, als er ihn auferweckte von dem Tod. Und die Verbindung ist nicht mehr zu reißen. Der Tod kann uns nicht mehr trennen. Es kann noch eine Menge an uns zerren und es wird uns elend gehen in dieser Welt. Und wir werden noch eine Menge heulen. Wir werden noch viel Freude haben, so hoffe ich. Aber zum Letzten geht's durch Sterben und das ist das Schwierigste. Und der letzte Trost ist im Leben und im Sterben, dass diese Hand nicht loslässt, die gekreuzigte Hand von Jesus. Er ist auferstanden. Deshalb lade ich Sie ein, Sie werden verstehen, warum ich alles so auf Jesus konzentriere. Er ist die Kontaktperson. Ich möchte Sie jetzt einladen, wenn Sie diese Einladung für sich persönlich annehmen wollen und sagen, ja, ich möchte das nicht nur bedenken, ich möchte das wirklich jetzt anfangen zu leben. Mit allen Zweifeln, mit allen Fragen, die ich noch habe, möchte ich Kontakt machen. Ich möchte bei Gott zu Hause sein. Ich möchte die Vergebung der Schuld des Trennenden annehmen. Dann lade ich Sie ein, jetzt aufzustehen von Ihren Plätzen und hier nach vorne zu kommen. Wir haben ja einen Raum freigelassen, wo wir uns gemeinsam versammeln können. Und der Treffpunkt soll das Kreuz sein. Das Kreuz aus Licht. Weil das Licht der Liebe Gottes an diesem Kreuz deutlich wird. Weil dieses Licht auf unser Leben fällt. Wenn Sie die Einladung von Jesus gehört haben mit Ihrem Gewissen, dann kommen Sie und geben ihm Antwort. Ich möchte mit Ihnen ein kurzes Gebet sprechen. Indem wir sagen, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich habe deine Einladung gehört und ich öffne dir mein Leben. Indem wir ihm sagen, ich bekenne dir meine Sünde. Das, was mich trennt von dir, das, was mir bewusst ist und was mir unbewusst ist, ich bekenne es dir und bitte dich um Vergebung. Dann können Sie das in der Stille aussprechen, was Ihnen bewusst ist, was Sie blockiert. Und dann nimm dir es weg. Ich danke dir, dass du mir meine Sünden vergibst, wollen wir beten. Und ihm ausdrücklich sagen, du sollst der Herr meines Lebens sein. Ich will anfangen, nach deinem Willen zu fragen und dir zu folgen. Wenn Sie das so beten möchten, dann lade ich Sie ein, jetzt zu kommen. Es gilt Ihnen allen hier in der Halle, auch an den Übertragungsorten. Fühlen Sie sich nicht nur als Zuschauer. Es gilt in allen Ländern, die mit uns zusammen verbunden sind in diesem Prochristabend. Hören Sie diese Einladung als eine ganz persönliche Einladung Gottes an Sie. Ob Sie jung oder alt sind, das kann der Augenblick sein, in dem Jesus in Ihrem Leben die ganze Kraft seiner Liebe anfängt, zur Wirkung zu bringen. Und Sie nicht nur Heilung für Ihr eigenes Leben erfahren, sondern auch Heilung und Hilfe weitergeben können in einer Welt, die so sich danach sehnt, dass Menschen Menschen helfen. Kommen Sie jetzt. Wo auch immer Sie sitzen, oben auf den Emporen, das ist bei uns etwas umständlich hier in der Halle, wenn Sie durch die Treppenhäuser runtergehen, Sie werden sich nicht verlaufen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden Ihnen den Weg zeigen. Kommen Sie einfach hierhin, stellen Sie sich still dazu, wir wollen betend und nachdenkend den Schluss dieses Abends begehen. Und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bitte ich auch dazu zu kommen, damit auch eine Gesprächsmöglichkeit, wenn Sie das wünschen, nachher da ist. Hier dieses Kreuz ist der Treffpunkt. Der Chor wird singen, ein Einladungslied, ein Gebet. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Ist wirklich so. Sie müssen sich nicht erst ändern. Es könnte sein, dass Sie nicht nur vom Leid gezeichnet sind selber, sondern dass Sie jetzt im Augenblick an diesem Abend auch in Ihrem Gewissen die Schuld spüren. Dass Sie eigentlich anderen hätten zur Hilfe werden können. Vielleicht ist es Ihnen gegangen wie mir beim Ansehen dieser Szene. Plötzlich standen alle jene Situationen vor meinem Auge, wo Menschen erwartet hatten, dass ich bei ihnen war in ihrer Not und ich hatte angeblich Wichtigeres zu tun, als diesen Besuch zu machen. Es brennt im Gewissen und man kann es nicht wieder gut machen. Kommen Sie, bringen Sie es vor das Kreuz von Jesus und sagen Sie ihm, Herr, vergib mir meine Schuld. Ich brauche den Kontakt. Stehen Sie jetzt auf und kommen. Wir warten auf Sie und wir wollen die Stille haben und beten, wenn Sie es können, oder nachdenken. Wir brauchen diese Ruhe am Ende dieses Abends.
Das ist das, was wir eigentlich auch anbieten möchten und darum machen wir Prochrist mit. Dass wir es Menschen anbieten, nach Hause zu kommen und wir bieten es ihnen auch heute Abend an. Wer den Eindruck hat, ich möchte gerne das, was ich gehört habe, auch festmachen, weil ich den Entschluss gefasst habe, mit Jesus anzufangen. Dann lade ich Sie ein. Haben Sie Mut, kommen Sie nach vorne. Dort, wo unser Lichtkreuz ist. Es werden auch einige Mitarbeiter da sein, die dann mit Ihnen sprechen können. Ich denke, wir werden einfach jetzt aufstehen und auch dieses Lied des Chores mitsingen.
Wie er dir gefällt, der ein Ring
Das Gebet, das Ulrich Parzani jetzt mit den Leuten dort spricht, möchte ich mit Ihnen auch sprechen. Und ich lade Sie ein, wenn Sie es im Herzen mitsprechen möchten. Das ist einfach Satz für Satz mitbeten. Das kann der Schlüssel sein, der Anfang zu einem Start mit Jesus. Der Anfang, nach Hause zu kommen. Wenn Sie es möchten, dann lade ich Sie jetzt ein, dass Sie mitbeten. Jesus, ich habe deine Einladung gehört.
Jesus, ich habe deine Einladung gehört.
Ich danke dir, dass du mich liebst.
Ich danke dir, dass du mich liebst.
Ich öffne dir mein Leben.
Ich öffne dir mein Leben.
Ich bekenne dir meine Sünde und bitte dich um Vergebung.
Ich bekenne dir meine Sünde und bitte dich um Vergebung.
Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist.
Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist.
Von heute an will ich mit dir leben, mit allem, was ich bin und habe.
Von heute an will ich mit dir leben, mit allem, was ich bin und habe.
Danke, dass du mich annimmst als dein Kind.
Danke, dass du mich annimmst als dein Kind.
Mache du mich zum Werkzeug deines Friedens.
Mache du mich zum Werkzeug deines Friedens.
Amen.